Ich habe hier die Teilnehmerliste nochmal ausgelegt für diejenigen, die sie noch nachtragen wollen. Das sind die Liste, die das letzte Mal auch schon auslagen. Also diejenigen, die sich noch nachtragen wollen, können das in diese Liste tun. Und dann habe ich die Anwesenheitsliste auch ausgelegt. Es gibt so drei Listen, sind alphabetisch geteilt, sodass sie nicht alle zu warten brauchen, dass sie also in drei Gruppen sich eintragen können. Wie Sie jetzt gesehen haben, ich befolge jetzt ein bisschen ein anderes System als in den vorigen Vorlesungen, weil in den vorigen Vorlesungen machte ich also für jede Sitzung eine neue Folie mit einem Motto. Aber weil ich ja manchmal zu lange rede, hat sich dann herausgestellt, dass ich mehr Zeit brauche, also mehr Sitzungen quasi für eine Folie. Dann habe ich immer so einen Teil für die eine Sitzung genommen und das in den anderen geklebt. Und das war dann ziemlich schwierig, ich denke auch für Sie, weil Sie dann so Folien haben, wo es überall Überlappungen gibt. Deshalb haben wir jetzt ein anderes System ausgedacht. Ist vielleicht nicht mehr so interessant, weil Sie jetzt weniger Mottos kriegen. Aber ich arbeite jetzt immer so eine ganze Folie ab. Ja? Also ich habe dann jetzt nicht mehr das Datum, sondern Vorlesung Sommersemester 2010, Folie 1. Ja, ich habe auch schon die zweite, aber die kommt dann später. Und damit wir... Warte. Hier sehen Sie, ich habe es dann jetzt so gemacht und das ist jetzt auch in Klicks gestellt, wo ich dann das, was ich schon abgearbeitet habe, ein bisschen grau unterlegt habe. Okay, wo waren wir stecken geblieben in der letzten Sitzung? Noch immer ganz am Anfang, wo ich versuche, das Unternehmen zu entschuldigen, das Unternehmen sich mit der Philosophie der Philosophie zu beschäftigen. Und wir hatten da gesehen, dass es traditionell mehrere Definitionen der Philosophie gibt und dass diese ganz berühmte Liebe zur Weisheit zwar einer ist, aber dass man ein bisschen vorsichtig sein muss, um diese als die grundsätzliche Bestimmung der Philosophie zu nehmen. Das lässt also der historische Befund nicht zu. Und zweitens haben wir gesehen, was auftaucht im Laufe der Geschichte, ist die Bestimmung der Philosophie als Wissenschaft der Wissenschaften. Und ich würde Sie raten, das mal zu speichern, weil das ist eine Bestimmung, die wir zurücksehen werden, auch bei denjenigen Philosophen, die nachher die Frage nach der Natur der Philosophie stellen. Und auch werde ich meinen eigenen Ansatz daran anschließen wollen. Und drittens haben wir gesehen, dass, obwohl dann die Philosophie Wissenschaft der Wissenschaften genannt wird, sie eigentlich kein eigenes empirisches Objekt hat. Das heißt, die Philosophie ist, das ist, was wir bis jetzt gesehen haben, die Philosophie ist eher eine besondere Betrachtungsweise von denselben Objekten, die man auch in den Wissenschaften betrachtet. Also die Philosophie spricht zum Beispiel über den Kosmos, über den Menschen, aber darüber sprechen auch die Wissenschaften. Also muss man sich fragen, wo liegt jetzt der Unterschied? Und da kommt zu dieses Konzept von Wissenschaft der Wissenschaften. Das heißt, die Philosophie beschäftigt sich zwar mit demselben Objekt, aber aus einer ganz anderen Perspektive. Und was ist diese Perspektive? Das haben wir das letzte Mal ja auch gesehen, wo wir mal so die antike Wortbedeutung von Philosophieren uns angeschaut haben. Diese besondere Art und Weise betrifft das Begründen. Nun begründen Wissenschaften auch, aber die Philosophie tut das auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Das ist jetzt noch ein bisschen enigmatisch, wenn ich das sage, aber das werden wir später in aller Ausführlichkeit sehen. Und dieses Begründen, ich kann das vielleicht jetzt so sagen, ist nicht etwas, das aus der Praxis entsteht, wie man das vielleicht bei den Wissenschaften hat, sondern in der Debatte. Und welche Typ von Debatten das sind, das werden wir später sehen. Und hier schließlich, 5, liegt auch der Ursprung der negativen Bestimmung der Philosophie, das negative Bild, wie wir das ganz am Ende bei Hume gesehen haben. Aber das können Sie durch die ganze Geschichte der Philosophie hindurch verfolgen. Die Philosophie beschäftigt sich mit nichts. Sie ist nicht mit den Wissenschaften, so, die zum Beispiel über Mensch oder über Kosmos spricht, aber spricht auf eine nicht empirische Weise über Mensch oder Kosmos. Also die schwätzt über Mensch oder Kosmos. Deshalb ist die Philosophie auch weltfremd. so hatten wir das Zitat von Hume gesehen. Und da möchte ich jetzt heute weitergehen. Also wir sind jetzt bei negatives Bild der Philosophie. Jetzt muss ich schnell in meine Zettelchen blättern. Also der Hume, wir hatten das letzte Mal ja gesehen, er fängt seine Inquiry concerning human understanding an mit die Frage, welche Typen von Philosophie es gibt. Sehen Sie hier Essays and Treatises on Several Subjects by David Hume, und da gehört diese Inquiry concerning human understanding dazu. Und das Buch fängt an mit Section 1 of the Different Species of Philosophy. Also die Frage, was Philosophie jetzt sei und welche Typen von Philosophie es gibt, ist eine ganz alte Frage. Und in diese erste Sektion kommt er dann auch zu dem Schluss, dass nach dem gemeinen Befinden die Philosophen sich ja mit nichts beschäftigen, also weltfremd sind. Und er hat ja selbst ein ganz bestimmter Typus von Philosophie. Also der versucht eigentlich so bei den Common Sense anzuschließen und hat deshalb auch als Gegengift für den Philosophen den Rat, dass der Philosoph sich in seinem Philosophieren vor allem von das, worüber er philosophiert, seinem empirischen Gehalt, auch bestimmen lässt. Und da sehen wir hier in diesem Zitat: Indulge your passion for science, says she, nature, also die Natur, but let your science be human, and such as may have a direct reference to action and society. So der sagte, die Philosophie ist weltfremd, weil keiner weiß, worüber die redet. Und deshalb müsstest du als Philosoph ganz ruhig philosophieren, aber das sollte immer einen direkten Bezug zu deiner konkreten Umgebung haben. Such as may have a direct reference to action, dein Handeln and society. Abstruse thought, also Geschwätz. And profound researches, I prohibit, sagt Natur. Also die Natur sagt den Philosophen, also nicht zu tief denken. And will severely punish, also wenn du das tust, dann werde ich dir bestrafen. Und wie? By the pensive melancholy which they introduce. Weil wenn du also zu viel denkst, dann wirst du schwermütig. Das ist die Strafe der Natur. By the endless uncertainty in which they involve you. Wenn du anfängst zu philosophieren, da wird alles unsicher. Sie werden später, ich muss das jetzt noch nicht alles also offenbaren, aber Sie werden später sehen, dass das ganz interessante Bestimmungen sind, weil dieses endless uncertainty, das ist eine ganz gute Bestimmung der Philosophie. By the endless uncertainty in which they involve you and by the cold reception which your pretended discoveries shall meet with when communicated. Weil keiner weiß, worüber du redest, wenn du dann also dich mal also in deine philosophischen Überlegungen zeigst, dann reagiert keiner, weil die meinen, dass du da über nichts dich äußerst. Be a philosopher. Okay, gut. But amidst all your philosophy, be still a man. Nun, wenn Sie noch mal kurz zurückgehen, dann sehen Sie, wir sind jetzt bei 2.7 Notwendigkeit der Philosophie. Und ich hatte ja gesagt, dass die Besonderheit der Philosophie besteht im Begründen, auf welche Art und Weise werden wir das später sehen. Das heißt, dass wir jetzt, nachdem wir uns diese erste Überlegungen gemacht haben, was Philosophie sei, und uns auch von Hume ein bisschen haben aufklären lassen, dass man aufpassen muss, dass man nicht zu viel philosophiert, dass aber auch, wenn man das begründen will, dass man nicht zu viel philosophieren muss, oder wenn man sogar begründen will, dass man nicht philosophieren muss, man dennoch Philosoph sein muss. Weil es geht ja gerade um dieses Begründen. Und deshalb habe ich als Paragraph 2.7 also die Überschrift mitgegeben, die Notwendigkeit der Philosophie. Wenn man einmal seinen Kopf reingesteckt hat, kommt man nicht mehr raus. Ob man jetzt der Philosoph sein will oder nicht, man muss immer argumentieren, man muss immer philosophieren. Und das finde ich ganz lustig zum Ausdruck gebracht in einer Schrift von Aristoteles, die nicht als geschlossene Schrift überliefert ist, aber die man rekonstruiert hat aus Fragmente, die man bei anderen Philosophen hat finden können, die also diese Schrift von Aristoteles zitierte, als sie noch vorhanden war. Und das ist der sogenannte Potreptikos, also die Einleitung zur Philosophie, die Aristoteles geschrieben hat. Und da hebt Aristoteles Folgendes hervor. Oh, entschuldige. Und wir hatten ja vorhin gesehen, also in der letzten Sitzung, dass Philosophieren in der Debatte begründen heißt. Philosophieren heißt ja eben auch die Frage untersuchen, ob Philosophieren nötig ist oder nicht. Philosophieren heißt auch sich der philosophischen Betrachtungsweise anschließen. So muss man selbst die Ansicht, man dürfe nicht Philosophie betreiben, logisch begründen. Dialektikos steht im Griechischen. Also sehen Sie die Verbindung zwischen Philosophie und Dialektik, etwas, also Logik, was wir ja in mehreren Definitionen der Philosophie gesehen haben. Ist man also der Meinung, man müsse philosophieren, so muss man es eben. Aber auch wenn man der Meinung sei, man dürfe es nicht, muss man dennoch philosophieren. In jedem Falle muss man also philosophieren. Insofern ist das Unternehmen entschuldigt. Und eigentlich haben wir damit die Antwort auf die Frage, was die Philosophie sei. Wichtig ist, und das wird der rote Faden sein, die Philosophie hat kein eigenes Objekt, kein eigenes reelles oder empirisches Objekt, aber nimmt die Objekte von anderen Wissenschaften, nimmt die Gegenstände von anderen Wissenschaften und übersetzt diese in Begriffe oder wie wir das letzte Mal gesehen hatte, in rationes, also begründet diese. Das heißt, die Philosophie gibt Definitionen. Sie macht von Eindrücken Begriffe. Also der Philosoph ist der Begriffsschmied. Nun, das gilt grundsätzlich, aber so ganz einfach ist es nicht. Das wurde ja das letzte Mal schon bemerkt. Worin unterscheidet sich dann die philosophische Begründung von der wissenschaftlichen? Sind diese gleich? Oder waren die im Laufe der Geschichte mal gleich und hat sich das nachher getrennt? Und kann man so zum Beispiel sagen, ja, ab dem 16. Jahrhundert spaltet sich eine philosophische Begründung von der naturwissenschaftlichen Begründung? Und haben die Philosophen, die etwas gesagt haben, was die Philosophie sei, das auch gesagt? Oder haben die einen eigenen Gegenstand für die Philosophie geclaimed? Und das ist in der Tat der Fall. Die Frage ist, muss man das seriös nehmen oder nicht? Und ich werde wie folgt im Laufe der Vorlesung prozedieren. Ich werde erstmal zwei ganz wichtige Auffassungen über das, was Philosophie ist, präsentieren und kritisieren. Und die erste Linie wäre eher so die, was ich überschreiben werde, die mystische, die behaupten würde, also die Philosophie hat das Absolute oder das Transzendenten zum Gegenstand. Und ich finde, dass diese Auffassung sehr gut zum Ausdruck gebracht wird in einer Schrift von Schelling, dieser berühmte deutsche Philosoph des 18. und frühen 19. Jahrhunderts. Diese Auffassung werde ich aber kritisieren, weil sie in mehreren Hinsichten fehlerhaft ist. Aber ich werde Ihnen das aufdecken, wir können auch darüber diskutieren. Also der Hauptpunkt ist, dass da ein logisch-semantischer Fehler gemacht wird, der übrigens sehr oft gemacht wird, und ich werde das auch aufdecken. Das, was er tut, hat eigentlich eine ganz bestimmte philosophische oder eigentlich muss man sagen theologische Tradition. Aber das werden wir entweder heute oder anders nächste Woche sehen. Und die zweite Position, die ich vorstelle und dann kritisiere, wäre, würde ich als die metaphysische nennen, die sagt, Philosophiegeschichte ist eigentlich Metaphysikgeschichte. Also die Philosophie hat als eigenes Objekt das Sein. Und da hat man als guten Repräsentant Heidegger. Aber auch das muss leider Gottes kritisiert werden. da werden vor allem historische Fehler gemacht. Ich werde im Anschluss daran meine eigene Auffassung präsentieren, die Anschluss sucht bei Karl Popper und Louis Althusser, ein Philosoph aus den 60er, 70er Jahren, beide übrigens. Und nachdem ich deren Auffassung und meine dargestellt habe, werde ich das an einer Reihe von exemplifizieren. Ich mache aber, bevor ich das Ganze durchziehe, einige Bemerkungen. Die erste, unbekannte Quellen. Also ich kann mit Ihnen ja nur untersuchen, was Philosophie ist, wenn ich die verschiedenen Philosophien betrachte. Und ich verstehe sehr gut, dass nicht alle, die hier anwesend sind, also mit diesen verschiedenen Philosophien vertraut sind. Aber ich kann mich ja nicht nur auf die bekannten Philosophien beschränken, weil das werden wir später ja auch sehen, was ein Philosoph als große philosophische Leistung betrachtet, ist natürlich ganz abhängig von der Auffassung, was Philosophie sei. Das heißt, ich muss mir eigentlich in die ganze Geschichte umtun und werde das dann auch tun. Das heißt, dass Sie ab und zu also mit Philosophien konfrontiert werden, mit denen Sie vielleicht nicht vertraut sind. Aber Sie haben ja eine Hand und Sie können ja etwas sagen. Also ich rate Ihnen dann einfach, die Hand zu heben und zu sagen, warte, das ist mir doch zu unbekannt, können Sie das noch weiter erläutern? Ich werde also nach Möglichkeit Philosophen zum Beispiel aus der Zeitabschnitt von 500 bis 650 heranziehen. Und weshalb? Weil das, und dann sind wir vor allem so im 13. Jahrhundert, die Zeit ist, wo die Universitäten entstehen und es erstmal eine philosophische Fakultät gibt in der Form, wie sie mutatis mutandis auch heute noch existiert. Also die sogenannte Facultas Artium Liberalium, die Fakultät der freien Künste, oder die Facultas Philosophiae, die philosophische Fakultät, deren Ursprung, wie gesagt, ja so im 13. Jahrhundert liegt. Und ich mache das gerne, weil die Philosophiegeschichte ist so verschiedentlich und es hat wirklich keinen Sinn, nur zu repetieren, was alle andere Leute auch repetieren. Dann kriegt man keine neuen Erkenntnisse. Okay, 3.2, die eigene Position. Ich werde heute und auch im Laufe der Vorlesung natürlich keine definitive Antwort geben auf das, was Philosophie sei. So unklug bin ich nicht. Aber ich versuche zumindest zu zeigen, dass das Selbstverständnis, das viele Philosophen von ihren Aktivitäten haben, nicht immer mit der historischen Realität übereinstimmt. Insofern ist meine Vorlesung vor allem als eine kritische Betrachtungsweise zu verstehen. Also ich versuche zu reflektieren über das, was die Philosophie im Laufe der Geschichte geleistet hat und wo sie sich positioniert hat. Und das Interesse ist ein ganz persönliches Interesse. Ich möchte eigentlich mal wissen, was ich tue. Ich weiß zwar, was ich tue. Ich schreibe so meine Schreibseln und ich halte so meine Vorlesungen. Aber welchen Herrn diene ich hier eigentlich? Abgesehen auch von die baden-württembergischen Staat. Das möchte ich mal gerne wissen. Vor allem auch, weil die Philosophie, ja, das hatte ich in der letzten Vorlesung ja schon angesprochen, in ein Komplex steht, also was nicht immer klar ist. Wir haben ja Philosophie, wir haben gleichzeitig spontane Philosophie. Also wenn zum Beispiel Sie ein Auto kaufen und der Autoverkaufer will Ihnen erstmals die Philosophie seiner Firma explizieren, ne? Das hat mit akademischer Philosophie ganz wenig zu tun, weil wenn Sie ihm dann sagen, ja, aber Platon sagt doch, dann wird er ganz verschreckt Sie anschauen. Und zugleich hat die Philosophie etwas mit den Wissenschaften zu tun, weil die Philosophen sprechen ja über Gegenstände, die wir in irgendeiner Weise alle kennen. Mensch, Seele, Kosmos, Gesellschaft, Freiheit, da sprechen andere Wissenschaften auch drüber. Was ist genau der Bezug? Und natürlich die Religionen und Weltanschauungen. Wenn man sagt, ja, die Philosophie beschäftigt sich mit den allerletzten Fragen, dann sage ich immer, ja, aber das machen die Religionen auch. Wo liegt der Unterschied? Und dann natürlich die soziale Praxis. Das hängt natürlich ein bisschen zusammen mit dieser spontanen Philosophie. Und sie hat in diesem Komplex eine ganz bestimmte Rolle. Und ich hebe das hervor, weil Sie könnten auch sagen, nein, man muss die Philosophie auf diese verschiedenen Praktiken verteilen. Aber dann würde ich sagen, dann muss man erstmal ein faktisches Problem lösen, dass es nämlich eine philosophische Fakultät gibt. Ja? Also was passiert hier eigentlich? Und welche Rolle das ist, das werde ich jetzt natürlich nicht in extenso ausführen, dafür ist ja diese Vorlesung, aber ich möchte mal einige Punkte deutlich machen. Also ich ziehe das mal ganz kurz vorläufig durch und mein Ziel wäre, was bleibt eigentlich von der akademischen Praxis, das was wir jetzt hier tun, so eine Vorlesung, wo ich rede und wo Sie da sitzen und aufschreiben, was bleibt von einer solchen Praxis eigentlich übrig, wenn man das mit den anderen genannten vergleicht? Ja, es ist ja klar, das habe ich ja vorhin gesagt, die akademische Philosophie ist keine spontane Philosophie. Unter spontaner Philosophie verstehe ich die fundamentale Selbstverständlichkeit der tagtäglichen Praxis. Dass es zum Beispiel eine Außenwelt gibt, dass sie ihre Sinnen trauen können, dass wir uns verstehen und dass der Mensch sich entwickeln kann und dass er Verantwortung tragen kann. Alle Sachen, die einer, der sich ein bisschen in der Philosophiegeschichte auskennt, wovon man weiß, dass sie sehr schwer zu begründen sind. Aber die spontane Philosophie hat damit keine Schwierigkeiten. Die nimmt die einfach an, als selbstverständlich. Übrigens haben nicht alle Leute dieselbe spontane Philosophie. Wenn sie in China eine Zeit sind, dann merken sie, dass die ein bisschen anders auf die Welt schauen als wir. Nun, gesetzt, Sie gingen mal nach China, Sie nehmen natürlich Ihre eigene spontane Philosophie mit, dann kriegen Sie auf einmal ein gewisses Problem. Aber Sie merken, dass was Sie denken zu verstehen, an der anderen Seite nicht verstanden wird. Und dann fangen Sie an zu argumentieren. Also fangen Sie an, das begründen, was wir ja vorhin mit dieses Philosophieren gesehen haben. Dann versuchen Sie, Ihre spontane Philosophie zu untermauern. Sie sagen, nein, es ist doch so, dass. Und der andere fängt auch an, seine spontane Philosophie zu begründen. Dann würde ich mal ganz vorläufig sagen, fängt man an zu philosophieren. Also die spontane Philosophie ist nicht reflexiv. Das ist quasi nur so, sind Handlungsmaximen. Aber sobald man anfängt, quasi über denselben Gegenstand, zum Beispiel, dass man die Sinnen trauen kann, sich zu wundern und zu sagen, ja, aber hey, der andere sagt nein und ich meine doch ja, dann sucht man seine Gründe. Ja, und da fängt Philosophie an. Oder Wissenschaft. Das ist also die große Frage. Und lassen wir mal so sagen, wenn ich jetzt anfange zu begründen, Sie müssen jetzt mal wieder Ihre spontane Reflexion also abrahmen. Wenn Sie jetzt so Fernsehen schauen und einer versucht, Ihnen zu explizieren, weshalb wir eigentlich die Sinnen trauen, und da steht unten Philosoph, und nachher sagt der Reporter, okay, gut, jetzt fragen wir noch mal eine andere Person. Und da steht drunter Psychologe. Wem würde sie am meisten trauen? Ich würde denken, der Philosoph, ja, ist interessant, so für Samstag ins Feuilleton. Aber der Psychologe, nein, der ja, hat recht, weil die Wissenschaft sagt doch, also, und er kommt dann mit einigen Diagrammen und Scans, wo sie sehr viel Farbe sehen, aber eigentlich gar nicht wissen, was das ist. Und dann denkst du, ja, das stimmt. Und der Philosoph kommt mit anderen Begriffen und sagt, ja, das verstehe ich eigentlich gar nicht, was er meinte. Das heißt, das wollte ich Ihnen klar machen, dass das also die Wissenschaft natürlich begründet, die Philosophie auch, aber dass wir spontan vielleicht eher eine wissenschaftliche Begründung zustimmen würde als eine philosophische. Und wer kommt das? Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, wir sprechen alle über denselben Gegenstand, die Wissenschaft als die Philosophie. Aber die Philosophie tut das auf eine etwas andere Art und Weise. Und diese Art und Weise ist für uns nicht direkt einsichtig und gehört auch nicht direkt zu unserer spontanen Praxis. Nun gibt es Philosophen, aber Sie wissen, dass die meistens verpönt werden, die ja ausgeführt haben, nein, man muss sich eigentlich immer an der spontanen Praxis halten, so diese Lebensanweisungsphilosophien. Aber ich würde Sie mal einen Rat geben, schauen Sie mal, was an den verschiedenen deutschen Universitäten an Philosophie gelehrt wird. Also so ein Seneca für Manager, ja, wird an einer deutschen Universität von einem Ordinarius der Philosophie oder Ordinaria der Philosophie natürlich nicht gelernt. Damit zeichnet man sich nicht aus. Und ich hatte ja vorhin gesagt, weshalb trauen wir die philosophische Begründung ja nicht direkt, weil wir eigentlich meinen, dass die Wissenschaft das Eigentliche am Gegenstand besser zum Ausdruck bringt. Es gibt aber noch einen zweiten Grund. Die Philosophie, die akademische Philosophie, also die traditionelle, die klassische Philosophie, ich sage immer Philosophie, eigentlich müsste ich sagen Philosophien, ist ja hoffnungslos verteilt. Es gibt Platonisten, Aristoteliker, Thomisten, Kartesianer, Kantianer, Hegelianer, Marxisten, analytische Philosophen, Anhänger von Nietzsche, Heidegger, Foucault. Die Liste kann unendlich lang werden. Und die Philosophiegeschichte zeichnet sich ja auch dadurch aus, dass sie eigentlich keinen Fortschritt hat. Das habe ich ja öfters in meinen Vorlesungen hervorgehoben. Und in der Wissenschaft ist das viel weniger der Fall. Das heißt, zwar gibt es natürlich Debatten, aber man kann zumindest sagen, das ist mal festgestellt, darüber gibt es keine Diskussion mehr. Aber bei Philosophen ist das anders. Deshalb ist natürlich die gesellschaftliche Akzeptanz der Wissenschaften viel größer. Damit kann man etwas anfangen, nicht mit den Philosophen. Und dasselbe gilt auch, das war ja noch ein anderer Bereich, ich komme gleich auf Ihre Frage, mit den Religionen und Weltanschauungen. Weil, okay, es gibt natürlich verschiedene, aber letztendlich ja, haben die eine viel größere Einheit als die philosophische Tradition. Und Sie wissen, dass ja die Religionen, vor allem so die christliche Religion, immer als Zeichen ihrer Wahrheit den Philosophen vorgehalten hat, dass sie zumindest sich einig ist über die wesentliche Sache, wogegen die Philosophen immer verteilt sind. Sie sagt, ja, ein Zeichen der Wahrheit ist ja die Überzeugungskraft und die Einheit bindende Kraft von einem Argument. 2 + 2 = 4, darüber brauchen wir nicht lang zu diskutieren. Nun, die Philosophiegeschichte zeigt ja, dass die Philosophen kein 2 + 2 = 4 haben. Die Religion schon. Also die christliche Religion schon 2000 Jahre hinter derselben Flagge. Nennen Sie mir mal einen Philosoph, der das geleistet hat. Und so sehen Sie im Laufe der Geschichte, auch in der Patristik, dass immer sagt, ja, der wahre Philosoph ist Christus, weil der in der Lage war, also die Gedanken alle in eine Richtung zu bringen. Warte, ich hatte da vorne noch eine Frage gesehen. Bitte? Also wenn ich jetzt mal das wörtlich nehmen würde, würde ich sagen Alltagspsychologie. Psychologie hat ja den Hauch von Wissenschaftlichkeit. Also ich würde mal sagen, eine Alltagspsychologie gibt es nicht, weil Psychologie ist natürlich immer eine Wissenschaft. Bitte? Oh ja, ich meine. Ja, gut, wenn Sie also Psychologie in diesem etwas breiteren Sinne nehmen, wie wenn man sagt, ich habe ein psychologisches Problem. Da meint man eigentlich ein psychisches und kein psychologisches, weil nur Psychologen haben psychologische Probleme. Ich habe eine Psyche, insofern müsste ich sagen, ich habe psychische Probleme, wenn ich solche habe. Und aber wenn Sie das meinen mit Alltagspsychologie, dann haben Sie recht, ja. Nicht? Oh. Aber da muss ich, muss ich sagen, nein, also dann gibt es keine Alltagspsychologie. Ja, ich würde dann spontane Philosophie sagen. Aber gut, wir müssen uns nicht jetzt über Worten streiten. Ja, ja. Weil ich mache mal noch eine kleine Bemerkung. Es ist, das werde ich später noch, bevor ich dann, also ich, wenn ich erstmal einige philosophische Entwürfe filiert habe und ich dann so versuche, die Sache neu aufzubauen, da werde ich vorhin einige methodologische Reflexionen geben. Und das große Problem ist natürlich, Sie können mir sagen, ja, aber wenn Sie natürlich die historische Realität untersuchen, haben Sie ja schon einen Begriff von Philosophie. Wir müssen uns ja nicht über Worte streiten. Also wie machen wir eigentlich den Anfang bei einer solchen Untersuchung? Weil wenn ich jetzt mal schauen würde in der Geschichte der Philosophie, was Philosophie genannt wird, da werden Sie ganz merkwürdige Dinge finden. Zum Beispiel ganz tagtägliche Sachen werden in der Geschichte auch Philosophie genannt. Also das ist eigentlich nicht, was wir meinen. Aber ich versuche jetzt, durch die Fragen, die ich gerade stelle, ist die akademische Philosophie eigentlich eine Fortführung unserer spontanen Philosophie oder Folk Psychology, wie man dann immer sagte. Und dann habe ich gesagt, nein, weil die Philosophen dann schnell abhaken müssen, dann kommen die Wissenschaftler. Und so, ich versuche damit deutlich zu machen, dass es gibt etwas, mit dem wir uns beschäftigen, aber es ist noch nicht direkt klar, weshalb. Und ich habe natürlich mal die ganze Übung durchgezogen, bevor ich überhaupt das Thema angeboten habe. Ich weiß ein ganz klein bisschen, was da rauskommt. Und dann werden Sie sehen, dass es eigentlich sehr wichtig ist, sich darüber Gedanken zu machen. Dass es aber auch innerhalb der Philosophie eine Tradition gibt, die genau nicht will oder nicht zulässt, dass man sich darüber Gedanken macht. Gut, aber ich diese Fragen, ich fühle mich da ein ganz klein bisschen, also wie muss man sagen, uneasy, würde der Angelsachse sagen. Man kann nicht mit dem Begriff anfangen, man kann nicht mit dem Ding anfangen. Aber ich werde dann also mit Ihnen einige Texte besprechen, wo das Problem auch also gestellt wird. Und dann müssen wir versuchen, eine Lösung zu finden. Bitte.
Mir ist Ihre Unterscheidung von Philosophie und Wissenschaft nicht ganz klar. Sie haben vorher gesagt, dass Philosophie eigentlich die Objekte von Wissenschaft und Begriffe.
Ja. Das in der Tat, da liegt eigentlich des Pudels Kern. Deshalb ist es auch so schwierig, den eigenen Gegenstand der Philosophie festzugreifen, weil er eigentlich keinen eigenen Gegenstand hat, obwohl er über diese empirischen Gegenstände spricht. Aber bevor ich da so enigmatisch rede, werde ich vielleicht hier mal den Faden wieder, also auf diese Frage werde ich noch sehr ausführlich eingehen, werde ich den Faden wieder aufgreifen. Man hat ja gesehen, in diesem Komplex von spontaner Philosophie, Wissenschaft, Religionen, soziale Praxis, hat dennoch die Philosophie, obwohl wir eigentlich nicht wissen, wie, aber aus der Negativreflexion kriegt man raus, es muss eine gewisse Position haben. Und interessant ist, wenn man das vergleicht mit Wissenschaft und Weltanschauung oder Religion, dass die Philosophie sich dadurch auszeichnet, dass sie eigentlich keine Einheit hat, dass sie, wie ich das vorhin gesagt habe, hoffnungslos verteilt ist, dass eigentlich der Ehrgeiz des Philosophen darin besteht, eine eigene Philosophie zu haben und kein Epigon zu sein. Das heißt, ich streiche das mal so heraus, die Philosophie ist fundamentell polemisch. Und was das heißt, wird später deutlich werden. Und das wurde auch im Laufe der Geschichte immer kritisiert. Also die Philosophen galten als die Schwätzer und Haarspalter. Also die, was du auch behauptest, der Philosoph konnte immer sagen, ja, aber. Ja, der konnte alles wieder irgendwie rückgängig machen. Und das ist eigentlich eine Betrachtung der Philosophie. Ich meine, man kann das dramatisch sehen. Aber eine Betrachtungsweise der Philosophie, die, wenn man sich mit bestimmten Epochen beschäftigt, deutlicher wird als mit anderen, als bei anderen Epochen. Und ich beschäftige mich ein bisschen mit dem späten Mittelalter, wo das sehr deutlich war. Ich werde jetzt kein Exposé über die spätmittelalterliche Philosophie geben, aber da war dieser Kampf so stark, dass die philosophische Fakultät in zwei verschiedene Fakultäten aufgeteilt war, die linken und die rechten, mit je ihr eigenes Studienprogramm und ihre eigenen also Prüfungen. Übrigens sage ich nicht, dass das jetzt das Modell ist für die ganze Geschichte der Philosophie. Es gibt übrigens mehrere Autoren, die in letzter Zeit diese Eigenschaft der Philosophie hervorheben. Und ein Autor, der das tut, ist Kurt Flasch, auch ein Medievist, der vor einigen Jahren ein Buch mit der etwas provozierenden Titel Kampfplätze der Philosophie herausgegeben hat. Und es ist interessant, sich mal seine Einleitung anzuschauen, weil da hebt er genau diesen Aspekt hervor. Viele Menschen, darunter auch einige Philosophen, stellen sich Philosophie als ruhige Weisheit oberhalb aller Parteiungen vor. Die Philosophie, meinen sie, da seien die großen, gleichbleibenden Themen, die Wahrheit und das gute Leben, Gott und Mensch, das Einzelne und das Allgemeine. Dieses Buch lädt zu einer anderen Betrachtung ein. Es zeigt die Philosophie als eine Serie von Konflikten. Es geht von gut dokumentierten Streitgesprächen aus, nicht von Begriffen oder Systemen. Philosophie als Polemik, das klingt garstig, kommt aber der geschichtlichen Wirklichkeit näher als die Erwartung harmonisierenden Tiefsinns. Ich mache mal eine Fußnote. Also sogar in der klassischen Antike, also das wird oft vergessen, aber der Sokrates, also wir denken immer, das ist so der Erste, der eigentlich, wie Aristoteles sagt, Definitionen gesucht hat, sich mit ethischen Sachen beschäftigt hat, da eigentlich so die Philosophie mal ihre eigenen Beschäftigungen gezeigt hat, kalt, ja. Wenn du jetzt nicht mal das Urteil von Plato dich anschaust, sondern von anderen Zeitgenossen, als ein Fuchs, als ein Schwätzer. Und übrigens sagte man das in der Antike, auch von Philosophen, das habe ich ja das letzte Mal versucht deutlich zu machen, gerade weil die immer so polemisch waren. Und wenn sie sich die platonischen Dialoge anschauen und sie tun das mal nicht ganz wohlwollend, dann können sie ja dadurch auch verrückt werden. Weil es ist immer etwas anderes. Du sagst A und Sokrates sagt ja, aber A-Akzent. Und du sagst A-Akzent, ja, ja, aber du musst eigentlich noch weitergehen. Und am Schluss kommt nichts raus. Also, denn wer philosophiert, ist meist unzufrieden mit den Welterklärungen. Also hier hat man auch diese Unterscheidung zwischen, also Erklärung, sei es spontan, sei es wissenschaftlich, die er vorfindet. Daher sind Kontroverse der Philosophie immanent. Sie bilden nicht deren Außenseite. Diesen Punkt werde ich aufgreifen, wobei es mir nicht so sehr um den Kampf geht, sondern um die prinzipielle Unvereinbarkeit von verschiedenen philosophischen Entwürfen. Weil wir versuchen ja, lass ich mal so sagen, wir versuchen ja, das eigene, der philosophische Begründung rauszufinden. Und wo Wissenschaften in ihre Begründungsversuchen eigentlich eher eine Einheit versuchen zu stiften, ist bei Philosophen eigentlich genau das Gegenteil der Fall. Das heißt, der eine Philosoph versucht ja zu begründen, aber schließt damit die andere philosophische Position aus. Okay, jetzt formuliere ich mal so zusammenfassend meine vorläufige Antwort. Die Philosophie spricht über Dinge, wie die spontane Philosophie, wie die Weltanschauungen und wie die Wissenschaft, aber auf eine andere Weise. Das heißt, Sie hatten kein eigenes Objekt, sondern besetzt Objekte, die von außen an der Philosophie herangetragen werden. Und diese Objekte affirmiert oder negiert sie und dazu entwirft sie Begriffe oder Theorien. Das können auch manchmal Theorien über Theorien sein. Und da liegt der Unterschied zwischen einer wissenschaftlichen Begründung und einer philosophischen. Und so etwas passiert vor allem, wenn es Probleme in der spontanen Philosophie und in der Wissenschaft gibt. Ich gebe mal einige Beispiele, damit ich das ein bisschen an konkrete Vorfälle festmachen kann. Und die werde ich dann in der zweiten Hälfte der Vorlesungsreihe mehr explizieren. Nehmen wir mal Descartes, bei den meisten von Ihnen ja bekannt. In seinem Discours de la Méthode und in seiner Meditationis de prima Philosophia versuchte er seine Mechanik zu fundieren gegenüber den aristotelischen, also Physik. Hier hat man ein sehr deutliches Beispiel, wo er ein wissenschaftliches Problem hat und er merkt, dass die aristotelische Philosophie von einer ganz bestimmten Philosophie festgehalten wird. Und was tut er in seinen wissenschaftlichen Ausführungen? Er schickt erstmal ein Traktat voran, Discours de la Méthode, in dem er philosophisch kämpft. Er zeigt mit philosophischen Mitteln, dass man, um das zu tun, was man in der Wissenschaft eigentlich tun solle, eine andere Philosophie braucht, einen anderen Begründungsvorgang. Und da kommt das Ganze mit cogito ergo sum und so weiter, was mit der Wissenschaft selbst nichts zu tun hat, sondern mit der Art und Weise, wie man Wissenschaft treiben kann. Weil wenn Sie das weitergelesen haben, dann sehen Sie auch, dass er quasi begründet, dass wenn man über Empirische spricht, das nur mathematisch tun kann, also quantitativ. Und das begründet die Wissenschaft selbst nicht, die führt das nur aus. Aber in der Philosophie wird der Kampf darüber geliefert. Und wenn Sie jetzt sich die Reaktionen auf Cartesius anschauen, dann sehen Sie, dass die meisten sahen natürlich, dass der, wo es um die Geometrie ging und um seine Mechanik, ja, also ziemlich etwas geleistet hat. Aber der Stein des Anstoßes war immer die Begründungen, die er lieferte und was aus dieser Begründung noch weiter folgte. Weil Stein des Anstoßes war zum Beispiel Unsterblichkeit der Seele. Zwar würde man, also wenn du jetzt Descartes liest, und das sagt er selbst, hat er das bewiesen. Aber für anderen war das also ein Versatzstück, die in einem ganz anderen Kontext stand. Okay, ein anderes Beispiel, wo es um Weltanschauungen geht. Also ich habe jetzt ein Beispiel gegeben, wenn mit Descartes Wissenschaft und die Rolle der Philosophie. Ein zweites Beispiel wäre zum Beispiel Kant, wenn er die newtonsche Physik in seine Kritik der reinen Vernunft begründet. Also an und für sich hat die Physik nichts mit der Kritik der reinen Vernunft zu tun. Und die Wissenschaftler würde ihr Zeug treiben, auch wenn Kant die Kritik der reinen Vernunft nicht geschrieben hatte. Aber in dem gesellschaftlichen Komplex galten bestimmte Sachen nur spontan überzeugend, wenn die in einem gewissen philosophischen Rahmen stand. Und Kant war derjenige, der die Begriffe geschmiedet hatte, um das, was Newton also bringt, selbstverständlich zu finden. Seine ganze Kritik der reinen Vernunft ist eigentlich eine Begründung, weshalb was Newton macht, selbstverständlich ist. Ja, aber wenn du kein Kantianer bist, ist das nicht selbstverständlich. Und brauchst du quasi eine andere Philosophie. Sie kennen ja diese ganzen Debatten zwischen also der Goethe, um mal ein anderes Beispiel zu nehmen, ne? Der sich so gegen, apropos Farbenlehre, der sich gegen die newtonsche Farbenlehre richtete. Das ist ein ganz gutes Beispiel, wo letztendlich diese Debatte auf der philosophischen Ebene diskutiert wird, über das, was selbstverständlich gilt. Okay, wo es um die Weltanschauung geht, dann sehen Sie genau dasselbe. Nehmen Sie Thomas von Aquin, Christ, Theologe. Und was tut er? Er begründet seine religiöse Überzeugung mit Hilfe der Philosophie. Die aristotelische Philosophie. Und jetzt gibt es Philosophen, die sagen, ja, Theologen, die sagen, die Thomas dann auch kritisiert haben, und sagen, ja, aber du darfst jetzt also die aristotelische Philosophie nicht in die Theologie hineinziehen. Aber auch diese Theologen brauchten eine Philosophie, die deutlich machte, weshalb man das nicht tun sollte. Da die Schrift sagt wenig darüber. Oder ein anderes Beispiel, wo es geht um spontane Philosophie. Also es gibt ja Philosophen, die ja versuchen, die spontane Philosophie als Maßstab zu nehmen. Mehr oder weniger Hume, im Prinzip auch natürlich Nietzsche mit seiner Kritik am Christentum. Also, wichtig ist hier, dass die eigene Leistung der Philosophie auf der begrifflichen Ebene liegt. Das der Legitimation, nicht auf den Inhalt, denn diesen wird von den Wissenschaften geliefert oder von der spontanen Philosophie oder Weltanschauung. Philosophie ist deshalb, und deshalb sind diese alten Definitionen so interessant, in der Tat, scientia scientiarum, die Wissenschaft der Wissenschaften oder die Kunst der Künste. Es zeigt, weshalb diese Wissenschaft die richtige Wissenschaft ist oder diese Betrachtungsweise die richtige Betrachtungsweise ist. Ja? Ich mache noch mal eine kleine Fußnote. Wir hatten ja in der vorigen Vorlesungsreihe, da ging es über Beweistheorien. Und dann hatten wir ja Aristoteles, Zweite Analytikin, gelesen. Und eine Betrachtung aus der Zweiten Analytikin ist sehr wichtig für unsere Darstellung, nämlich, dass eine Wissenschaft nie seinen eigenen Gegenstand beweist. Das ist, was Aristoteles extra hervorhebt, weil anders natürlich die Wissenschaft eine Petitio Principii liefert. Also dann mache ich jetzt mal eine Wissenschaft von viereckigen Marschmännchen und dann beweise ich mal, ausgehend von meiner abstrusen Fantasie, dass es solche Marschmännchen gibt und ich beschreibe die dann auch. Hätten Sie ja nichts dagegen haben können, weil wenn Sie mir dann kritisiert, dann sage ich, ja, aber Sie gehen nicht auf meinen Gegenstand ein, den habe ich definiert und den müssen Sie dann auch annehmen, so nach meinen Prinzipien. Und deshalb behauptet Aristoteles, und das ist ein roter Faden, der eigentlich durch die ganze westliche Wissenschaft geht, dass die einzelnen Bereiche der Wissenschaft also nicht selbst ihren Gegenstand, beweisen. Der wird quasi von einer anderen Wissenschaft oder von einer Weltanschauung oder von einer spontanen Überzeugung geliefert. Ja? Und dieses Liefern, wäre jetzt mal so meine Behauptung, geschieht zum Beispiel in der Philosophie. Die zeigt, dass es einen solchen Gegenstand hat und dass deshalb die Wissenschaft sinnvoll Wissenschaft sein kann. Ne? Okay. Das ist nur die Hälfte. Weil wenn in der Tat die Philosophie auf der begrifflichen Ebene tätig ist, dann wird sie natürlich maximal durch die Flexibilität der begrifflichen Ebene bestimmt. Und lasse ich es mal ein bisschen scharf formuliert so sagen, gibt es etwas flexibler als ein Begriff? Also, Sie können sich ausdenken, was Sie wollen. Ja? Sie können sich wirklich ausdenken, was Sie wollen. Daran hindert ihn niemanden. Und wenn Sie jetzt sagen, dass das so eine Besonderheit von mir jetzt wäre, das hervorzuheben, dann sage ich, nein, gar nicht. Weil im 13. Jahrhundert, jetzt komme ich in diese Epoche, von der ich Ihnen gesagt hatte, dass ich oft meine Kühe grasen lasse, also diese Universitäten entstanden, Sie wissen, das ist ja die Zeit, wo die Schriften von Aristoteles, also die physische und metaphysische Schriften von Aristoteles bekannt werden. Und erstmal weiß man gar nicht, was man mit diesen, also wie man diese Schriften in dem Verständnis dessen, was Wissenschaft sei, einordnen muss. weil bis daher hatte man, ich mache das jetzt mal ganz grob, das Schema der sieben freien Künste. Wissen Sie, die sprachliche und die mathematische Wissenschaften. Jetzt war die Frage, Physik, wo gehört das? Metaphysik, wo gehört das? Sind das überhaupt Artes Liberales? Sind das freie Künste? Und natürlich hatte man die klassische Definition, freie Künste sind die Künste für den freien Mann. Das heißt, derjenige, der nicht mehr von 8 bis 5 zu arbeiten braucht und nachher zu Hause das Gras mähen muss, das Auto waschen und das Essen zubereiten, sondern der eigentlich die Zeit hat, sich so ein bisschen mit Begründungen zu beschäftigen. Aber interessant ist, dass in dieser Zeit diese klassische Definition von freier Kunst zwar noch genannt wird, dass aber eine andere auftaucht, eine höchst interessante, indem man sagt, eine Kunst, eine Wissenschaft ist wahrhaft frei, wenn der Gegenstand vollständig in der Macht des Betrachters liegt. Und aus dieser Perspektive ist die Physik keine freie Kunst, weil ich meine, dass es x Planeten gibt, ich meine, ich kann zwar wollen, dass es 23 Planeten gibt, aber ich bin nicht derjenige, der darüber entscheidet. Aber welche Begriffe ich selbst formuliere, darüber kann ich selbst entscheiden. Da bin ich selbst mein eigener Maßstab. Und diese Fähigkeit, also man zog dann daraus den Schluss, dass eigentlich die einzige echte freie Kunst, hätten Sie eine Ahnung, welche das wäre? Also wo der Begründer quasi sich in alle möglichen Wendungen wenden könnte, um etwas zu begründen. Also meine Frage ist jetzt, welche Wissenschaft wäre jetzt par excellence die Wissenschaft des Begründens, also wo du völlig frei bist in der Aufbau des Begründens? Die Logik, ja. Dann sagen wir also, die echte und einzige Ars Liberalis ist die Logik. Und ich gebe Ihnen mal einen lateinischen Satz, wie man das bei Albertus Magnus, einer der ersten Aristoteles-Kommentatoren, finden kann. Aber dieser Satz wird dann weiter in der Geschichte immer tradiert. Es geht da um Wissenschaften, in denen die Media, also die Begriffe per quas sciuntur artes, also die Begriffe, durch welche die Kunst gekannt wird, liberaliter, und dann kommt der Zusatz, it est per quas faciliter, also ganz einfach, se offerunt intellectui nostro. Also die Kunst ist wahrhaft eine Ars Liberalis, eine freie Kunst, wo die Media, durch welche diese Kunst gekannt wird, sich dem Intellekt frei hergeben. Und das ist bei alles, was außerhalb des Denkens liegt, natürlich nicht der Fall. Da muss ich mich, mein Denken, an einem außerhalb des Denkens liegenden Gegenstand messen. Nur bei der Logik nicht. Die Logik ist also die Wissenschaft der Wissenschaften. Also in ihrer Begründung vom Denken ist sie völlig frei. Und ich weiß nicht, ob ich das hier gelesen habe, mit Ihnen gelesen habe. Man kann feststellen, zum Beispiel in dieses Didaskalikon von Hugo von Saint-Victor, dass deshalb öfters die Bestimmungen für die Philosophie, nämlich als Scientia Scientiarum oder Ars Artium, auf die Logik übergehen. Wenn Sie also Petrus Hispanus in den späteren Fassungen anschauen, fängt das an, Dialetica, also Dialektik, es Ars Artium, Scientia Scientiarum. Ja, ich habe ja gesagt, dass jeder Philosoph seine eigene Philosophie hatte, aber ich bin hier ja nicht als Philosoph tätig, sondern als, wie muss man das sagen, Archäolog der Philosophie oder als, wie heißt das, Psychoanalytiker der Philosophie oder sowas. Das heißt, ich bin jetzt nicht als Philosoph tätig. Ich habe dann auch nicht das Bestreben, da irgendwie so eine eigene Position rauszuarbeiten, weil who cares? Dann haben Sie eine andere, weil wir operieren ja mit Begriffen dann, die für jedermann frei zugänglich sind und mit denen man machen kann, was er will. So, worüber müssen wir uns dann streiten? Dass wir uns streiten, ja, aber das hat dann weiter keinen Sinn. Nein, ich versuche Ihnen jetzt auch deutlich zu machen, wo man diese Überlegungen, die ich jetzt anstelle, schon finden kann. Und ich habe jetzt zwei Autoren aus wirklich ganz verschiedenen Bereichen genommen. Der erste, ein großer Freund, der hier öfters in den Vorlesungen auftaucht, Karl Popper, der exemplarisch in seinem Buch Objective Knowledge klar macht, was die Bedeutung der Philosophie sei. Nämlich Begründungen für oder wider Wissenschaft zu liefern. Und er macht klar, vor allem in dem zweiten Kapitel von Objective Knowledge, Two Faces of Common Sense. Also bei ihm hat man auch dieses Komplex von Common Sense, also die Selbstverständlichkeit, Wissenschaft und Philosophie. Und dass die Philosophie entweder für oder wider diese Common Sense ist oder für oder wider Wissenschaft und dass manchmal Common Sense für oder wider Wissenschaft sein kann, die Wissenschaft, die zwischen diesen Bereichen immer operiert, ist die Philosophie. Und in diesem Essay macht Popper deutlich, dass die philosophische Entscheidungen für oder wider gewisse Überzeugungen des Common Sense selbst nicht mehr zu begründen sind. Also er selbst, Popper, sagt, okay, ich unterstütze Common Sense Überzeugung, dass es eine Außenwelt gibt, ja, weil ich will, dass die Wissenschaften weiter also bevorzugt werden. Und da sieht, dass das ganz bestimmte Philosophien tun. Und andere Philosophien, vor allem der Rationalismus oder der Idealismus, der also durch ihre Auffassung über wie Erkenntnis zustande kommen, gerade das Gegenteil, also die Wissenschaft eigentlich blockieren. Und dass er sich jetzt für den Realismus entscheidet, sagt er selbst, kannst du nicht wissenschaftlich begründen. Hier sehen wir dasselbe zurück, was wir vorhin gesehen haben. Die Philosophie ist hier notwendigerweise zu einer Position gezwungen, aber kann seine Position nicht so allgemein gültig darstellen, dass es für anderen auch direkt überzeugend ist. Das heißt, die Philosophie befindet sich immer eigentlich auf einem Kampfplatz. Also diese Überzeugung findet man bei Karl Popper. Und zweitens, aus einer ganz anderen Ecke, Sie wissen, der Karl Popper ist ja ein rabiater Antimarxist. Wenn wir jetzt mal in der marxistischen Ecke schauen, dann sehen wir da dieselbe Überzeugungen. Und ich finde die, nicht bei allen, aber bei einigen, und ich finde das am klarsten ausgedrückt, in den Schriften von Louis Althusser, einem französischen Philosoph, 1918 geboren, 1990 gestorben, in sein Werk Lenin et la Philosophie, also eine kleine Schrift, provokant, weil er zeigt, dass der Lenin als nicht professioneller Philosoph genau wusste, wo es in der Philosophie umging. Und Althusser hat mehrere Schriften darüber geschrieben, die sind alle nicht so ausführlich, insofern können Sie sich das leicht anschauen. Das ist ja aus einer deutschen Übersetzung. Und dann hat er noch Philosophie spontanée des savants, wo auch wieder dasselbe auftaucht, Philosophie, Wissenschaft und spontane Philosophie der Wissenschaftler oder der Nichtwissenschaftler. Und seine Basalthese, wenn ich das mal kurz zusammenfasse, ist, er ist ja Marxist, er sagt, Philosophie ist Klassenkampf in der Theorie. Also, und Er hat als Beispiel, und das ist ein ähnlicher Fall wie Popper, der mit seinem Realismus, also den Objektivitätsgehalt in der Wissenschaft, Vorschub leisten will, so macht Althusser in seiner Schrift deutlich, und ich werde das auch später noch besprechen, dass bei Marx erstmal eine Geschichtswissenschaft, eine Wissenschaft der Geschichte, also grundgelegt wurde, und dass jetzt eine Wissenschaft der Geschichte, wir hatten ja in der letzten Vorlesung oder vorletzte Vorlesung, ich weiß es nicht mehr, oder der vorvorletzte war das sogar, entschuldige, wenn ich das so zusammenschmeiße, da haben wir ja das Kommunistische Manifest gelesen, ja, vielleicht erinnern einige von euch das noch. Und da ist ja, Marx versucht ja den Arbeiter deutlich zu machen, die Geschichte hat einen ganz bestimmten notwendigen Ablauf. Und du solltest das wissen, weil du dann genau weißt, wo du zuschlagen musst. Nun, Marx, schon in seiner Schrift Die deutsche Ideologie, aber auch jetzt Lenin und dann Althusser, die zeigen, dass gewisse Philosophien es unmöglich machen, eine solche Betrachtung der Geschichte zu haben. Indem die zum Beispiel die Freiheit des Individuums hervorheben oder die Kreativität. Und damit wird also ein Bereich der Wirklichkeit besetzt, sodass es nicht quantifiziert werden kann. Und jetzt, wenn ich das so darstelle, dann würde ich sagen, ja, gut auch, weil ich bin ja keine Nummer. Aber darum handelt es sich nicht. Wenn man etwas begründen will, egal wie, wenn man etwas begründen will, muss man ja immer zeigen, dass A aus B folgt und B aus C. Bei einer Begründung kann man nicht Atome haben, die irgendwie unzusammenhangsvoll sich in deinem ganzen Gewebe befinden. Ne? Leuchtet ein. Ne? Nun, wenn man jetzt also solche Begriffe, solche Entitäten in seinem Gegenstand bringt, hat man ja a priori schon direkt ein Problem. Und das tut man, wenn man auf die Geschichte schaut, ausgehend von frei handelnden Individuen. Das heißt gar nicht, dass wenn man also eine andere Wissenschaft der Geschichte aufbauen will, wo es also keine frei handelnden Individuen gibt, dass es also in der Wirklichkeit keine frei handelnden Individuen gibt, sondern dass die Betrachtung der Geschichte dieses nicht als, muss ich mal sagen, positive evidence mitnehmen kann. Und wenn Sie zum Arzt gehen, dann haben Sie zwar eine Krankheit, aber der Arzt wird nicht Sie als Individuum behandeln, sondern Sie als Exemplar der Spezies Menschen. Weil das kann er in seinen Handbüchern finden, nicht Sie mit Ihrer ganz private Geschichte. Wenn Sie das von dem Arzt verlangen, dann sagt er, ja, das kann ich nicht heilen. Da weiß ich wirklich nichts davon, weil in meinem Buch steht, also dieses das Objekt kann ich in keiner Weise in meine Betrachtungen mitnehmen. Oder wenn zum Beispiel ein Biologe über Leben spricht, natürlich, wenn Sie einen Roman lesen, dann wird auf eine ganz andere Weise über Leben gesprochen, als der Biologe tut. Ich will nicht sagen, dass beide Recht haben, weil das wäre ein bisschen logisch schwierig. Aber der Biologe erzählt eine ganz andere Geschichte, hat einen ganz anderen Begründungszusammenhang als derjenige, der einen Roman schreibt. Also, Louis Althusser zeigt jetzt in seinen Schriften, wie also gewisse philosophische Positionen eine Gegenstandsbetrachtung prinzipiell nicht zulassen und welche Philosophien eine solche Betrachtungsweise zulassen. Jetzt haben wir ja gesehen, dass die Schwierigkeit bei philosophischen Positionen ist, dass die nie so stark sind, dass sie den Gegner restlos ausmerzen. Das heißt, welche philosophische Position du auch hast, eine andere ist immer möglich. Und das hat damit zu tun, dass der Philosoph immer mit Begriffen operiert. Also die sind so frei wie Gott weiß was. Ja? Ich kann zum Beispiel sagen, dass ich sage, Ja? Und so kann ich sehr lange über das ich sage rede, ohne überhaupt auch nur ein Ding wirklich zu sagen. Und der Inhalt von dem, was ich sagen würde, das wäre jetzt für die empirische Wissenschaften. Aber dass ich sage, das ist für die Philosophie. Und Sie sehen, ja, jetzt lachen Sie, aber wenn ich, das ist jetzt ein ganz einfaches Beispiel, aber wir können das komplizierter machen, wenn ich zum Beispiel sage, ich sage, dass ich lüge. Ja, dann müssen Sie ein bisschen, wie war das auch schon wieder, du lügst und du sagst, dass du lügst. Ja? Und dann musst du genau wissen, wie das mit Begriffen operiert. Da funktioniert der Philosoph par excellence. Aber lass wir mal ehrlich sein, wenn jetzt, mir ist das also jetzt, wo ich kein Philosoph bin, sondern Archäolog, ist mir die philosophische Position erstmal wurscht. Nachdem die Vorlesung folgt, werde ich immer mehr als Philosoph einkurven. Ich habe nämlich auch einen Wahrheitsanspruch. Aber ich stelle das jetzt mal zurück. Ich muss jetzt erstmal ganz unbevorurteilt, damit das Problem deutlich wird. Aber wenn jetzt hier so ein Marxist reinkäme und er würde so ein Plädoyer halten für Marx und seine Geschichtsauffassung, wir haben das ja bei. Okay, und dann würden Sie sagen, aber das stimmt ja mit meiner Selbstverständlichkeit gar nicht überein. Lesen Sie Popper, der das ja sehr stark macht in seiner The Poverty of Historicism. Das heißt, Ihre Selbstverständlichkeit, Ihre Begründungszusammenhänge lassen nicht zu, auf eine ganz andere Art und Weise auf gesellschaftliche Phänomene zu betrachten. Na, da ist, wo der Philosoph reinkommt, weil wenn Sie lang genug zuhören, da werden Sie umgehen. Auch wenn Sie noch nicht mal eine andere Wirklichkeit sehen, weil Sie denken, ah, jetzt verstehe ich es. Das ist wie, ich hatte heute Morgen ein Telefonat mit einer Versicherung und der Gegenstand bleibt natürlich immer dasselbe, aber erst verstehe ich es nicht und er redet und einmal sagt, ah, jetzt verstehe ich es. Das heißt, der Gegenstand ist genau derselbe, daran hat sich nichts geändert. Aber der Begründungszusammenhang ist mir auf einmal von, hä, was ist das? Auf einmal deutlich geworden. Der Mann hat nur geredet, hat sozusagen nur philosophiert. Ja? Ne? Also, na, ich wollte nur mal deutlich machen, dass wir haben ja gesehen, dass die Philosophie keinen eigenen Gegenstand hat. Dass der Ehrgeiz der Philosophen darin liegt, den Gegenstand in einen sinnvollen Begründungszusammenhang zu bringen. Dass es Sinn macht, so und so über diesen Gegenstand zu reden. Und was sind die Waffen des Philosophen? Das sind die Begriffe. Und ich hatte ja vorhin gesagt, dass die Begriffe, die kann man ja wenden und kehren, wie man will. Da hatte ich das Beispiel gegeben mit, ich denke, dass ich denke, dass ich denke, dass ich denke. Also ich kann immer noch etwas zulegen.
Ja?
Ja, das gibt dann einen gewissen Fall X. Und ich verstehe nicht, wie das funktioniert und weshalb aus X Y folgt. Und sagt, das ist doch völlig unmöglich, weil... Und dann sagt der andere, nein, das müssen Sie anders sehen. Sie müssen X wie folgt lesen. Und dann wird deutlich, dass daraus Y folgt. Das heißt, der Sachverhalt bleibt genau dasselbe. Aber die Art und Weise, was ich quasi als signifikant in dem Sachverhalt nehme, wird auf einmal ganz anders. Das meinte ich auch mit Geschichtswissenschaften. Also worauf schaut man? Das war auch eigentlich die Leistung von Descartes, indem er sagte, wenn du... jetzt die physische Wirklichkeit also greifen willst, beherrschen willst, dann musst du das nicht qualitativ, sondern quantitativ tun. Weil nur dann du ein Matrix hast, der wahr oder unwahr zulässt. Descartes würde nie sagen, dass die Wirklichkeit mathematisch ist, aber die Betrachtungsweise. Ja? Jetzt Ich hatte ja gesagt, dass ich erst im Laufe der Vorlesung langsam immer mehr Philosophisches in der Soße gießen werde. Und ich habe da also wenn ich das tue, tue ich das begründet. Ich habe ja öfters in meine Vorlesungen hervorgehoben, dass der Philosoph wohl der Schlechteste ist, der über die Geschichte der Philosophie urteilen kann. Und das kommt, weil der Philosoph ja einen Gesamtanspruch hat, also vielen. Und deshalb natürlich in der Betrachtung von anderen Philosophien du immer schon deinen eigenen philosophischen Standard das Maß nimmst. Und deshalb musst du nie Philosophen trauen, die etwas über die Geschichte der Philosophie sagen. Und das werden wir bei unseren großen Beispielen, Schelling und Heidegger, auch sehen, dass das immer schief geht, wenn man das tut. Deshalb werde ich erstmal nicht als Philosoph reden. Aber ich bin ja Philosoph und ich habe das Unternehmen ja auch so entschuldigt, dass ich etwas über die Natur der Philosophie sagen will. Und ich, hatte ich ja gesagt, das auch als sehr wichtig erachte. Und damit stehe ich nicht alleine. Wenn wir uns jetzt nochmal Popper anschauen, und das ist ein Urteil, mit dem ich mich ganz einfinden kann. Also das ist wieder dieser Aufsatz, Two Faces of Common Sense in Objective Knowledge. In my opinion, the greatest scandal of philosophy is that while all around us the world of nature perishes, and not the world of nature alone, philosophers continue to talk. Also hier haben Sie, was ich vorhin auch gesagt habe, die können ja auch immer weiterreden, egal was passiert, auch wenn die Welt untergeht, das kann man auch immer reflektieren, ne? And not the world of nature alone. Philosophers continue to talk, sometimes cleverly, sometimes not, about the question of whether this world exists. They get involved in scholasticism, in linguistic puzzles. Das ist immer so auf der Ebene des Begriffes. Such as, for example, whether or not there are differences between being and existing. Klassisch philosophisches Problem. Jetzt Klammer, interessante Bemerkung. As in contemporary art, there are no standards in these worlds of philosophy. Also wenn ich hervorhebe, dass die Philosophie quasi frei ist und nicht von anderen Philosophen beurteilt werden kann, ich bin nicht der Einzige, der das sagt. Auch Popper hebt das hervor. Er sieht da eine Übereinstimmung mit Kunst. Das sind auch also umfassende Statements, die also die anders funktionieren als wissenschaftliche Statements. Under these circumstances, there is need to apologize for being a philosopher. Also, wenn die in der Tat nur schwätzen, dann hast du ein Problem. Ja, ich, sie noch nicht, bis sie den Magistergrad haben, ne? Aber ich hab's eins. Under these circumstances, there is a need to apologize for being a philosopher, and more particularly for restating, as I intend to do, if only in passing, what should be a triviality, such as realism. Entschuldige, das ist sehr knapp formuliert, aber in diesem Essay hebt Popper ja hervor, also dass man, also diese Common Sense Überzeugung, dass es eine Außenwelt gibt, dass diese Überzeugung es philosophisch wert ist, begründet zu werden. Und dass man sich hier nicht von der philosophischen Tradition eines Descartes und so weiter muss ablenken lassen. Und er sagte, also, ich muss doch wirklich jetzt mich entschuldigen, wenn ich als Philosoph eine Trivialität, also etwas von dieser spontanen Philosophie, versuche zu untermauern, weil dann sagt man, ja, hallo, das können wir selbst auch. Das brauchst du uns nicht zu sagen. Aber er sagt, hey, warte, so selbstverständlich ist es nicht. What is my excuse? My excuse is this. We all have our philosophies, das ist die spontane Philosophie, whether or not we are aware of this fact, and our philosophies are not worth very much. But the impact of our philosophies upon our actions dann ist, wenn die formuliert werden, and our life is often devastating. This makes it necessary to try to improve our philosophies by criticism. Also du musst quasi als Philosoph wissen, welche Philosophie du hast und was die zulässt zu begründen und was die nicht zulässt zu begründen. This is the only apology for the continued existence of philosophy which I'm able to offer. Und das gilt auch für mich. Also ich würde das voll unterschreiben. Jetzt sehen Sie die Dramatik noch nicht, die hier dahinter steckt, weil da muss ich Sie erstmal einige Beispiele geben. Ich habe Ihnen ja so ein Beispiel gegeben mit dieser Geschichtswissenschaft. Und das werde ich im Verlauf der Philosophie, im Verlauf dieser Vorlesung tun. Aber wie er gesagt, ich will Ihnen zeigen, dass einige klassische Versuche, die sehr oft also als maßgeblich genommen werden, dass die also hoffnungslos scheitern, nach meiner Meinung nach. Wir können darüber diskutieren. Und damit bin ich jetzt beim zweiten. Jetzt muss ich mal warten. So, können Sie das sehen? Ja, das ist jetzt die Folge meines neuen Systems, dass wir jetzt, obwohl wir nur noch 15 Minuten zu gehen haben, dass ich jetzt eine neue Takt anschneide. Aber ich werde das ein bisschen ruhig aufziehen. Also. Ich werde jetzt eine Bestimmung dessen, was Philosophie sei, mit Ihnen besprechen. Eine sehr interessante, muss ich sagen. Eine, von dem ich mich lange Zeit habe begeistern lassen. Ja, bis mir der Begründungszusammenhang unklar wurde. Um es mal jetzt in meine eigenen Begriffe zu formulieren. Nun, ich werde also die Position von Schelling besprechen, also lebte von 1775 bis 1854, Zeitgenosse von Fichte und Hegel und gehört zu den berühmtesten und auch interessantesten deutschen Philosophen. Und wenn ich ihn dann auch kritisiere, dann tue ich das mit Respekt für seine Leistung. Der Schelling hat sehr verschiedene philosophische Ansätze gehabt, von denen, wenn man nicht zu viel in seine späteren Schriften sich rumtut, von denen einige recht interessant sind. Nun, für Schelling hat die Philosophie einen eigenen Gegenstand. Und zwar einer, der passt bei die Philosophie als höchste Form des Wissens. Ich hebe das hervor, weil wir ja gesehen haben, das ist eine klassische Definition. Und dieser eigene Gegenstand ist, das hört sich jetzt auch enigmatisch an, aber ich werde das nachher ausführen, die ewige absolute Freiheit. Und die Art und Weise, wie sich diese zeigt und durch alles hindurchgeht, ohne sich mit der einen oder anderen Gegenstand voll zu identifizieren. Und das steht auch in diesem Motto, auch wieder ziemlich dramatisch. Also was Dante an der Pforte des Infernos geschrieben sein lässt, dies ist in einem anderen Sinne auch vor den Eingang zur Philosophie zu schreiben, lässt alle Hoffnung fahren. Das heißt, der eigentliche Gegenstand der Philosophie ist in keiner Philosophie zu finden, sondern ist gerade das, was dafür sorgt, dass die Philosophien sich immer wieder anders gestalten. Ich hatte ja gesagt, dass das ein interessanter Versuch ist von Schelling, weil er genau das, was wir ja als den Makel der Philosophie gesehen haben, ihre Pluriformität, ja, und ihre Nicht-Einheitlichkeit, dass er hervorhebt, ja, warte, du musst mal etwas weiter denken, dann siehst du, wie das funktioniert. Aber wie ja gesagt, ich bin der Meinung, dass seine Auffassung nicht haltbar ist. Und ich nenne jetzt diese Punkte, weshalb ich das meine. Und ich glaube, dass Sie vielleicht nicht direkt sehen, was der Stachel ist, aber ich nenne sie doch mal. Weil ich habe natürlich jetzt nicht die Möglichkeit, ein vollständiges Exposé über die Schellingsche Philosophie und dann seinen Philosophiebegriff zu geben. Ich muss mich beschränken. Und ich beschränke mich in der Darstellung vor allem auf den Punkten, die ich denke, dass wichtig sind. Das ist also seine Idee der Pluriformität der Philosophie und der eigene Gegenstand. Und darauf zielt auch meine Kritik. Ich sage diese Kritik, damit Sie ein bisschen wissen, worauf ich auch bei ihm ziele. Also ich habe so drei Kritikpunkte. Das erste ist, dass er also Opfer ist eines semantischen Trugschlusses. Er spricht nämlich, wenn er über das Absolute oder über die ewige Freiheit spricht, über etwas, wie er selbst sagt, das per Definitione nicht definiert werden kann. Deshalb diese absolute Freiheit. Er stellt also fest, die Philosophie ist so wechselhaft und das müssen wir gerade greifen. Das heißt, wir müssen eigentlich es definieren, dass es keine Definition hat. Ich werde, wie man diesen Puzzle lösen muss, werde ich später sagen, aber so gesagt ist es natürlich Quatsch. Du kannst gar nicht sagen, ich weiß nicht, was ich sage. Weil ich weiß schon, was ich sage. Du zielst dann auf etwas ganz Bestimmtes. Aber wenn du jetzt sagst, dass das nicht gesagt werden kann, dann musst du auch sagen, dass das nicht gesagt werden kann. Du kannst nicht gleichzeitig sagen, dass das Nichtgesagte gesagt werden kann. Also das ist mit einem Wort sinnlos. Damit Sie nicht denken, ach, hat der sich etwas einfallen lassen. Sie kennen ja diese Metaphysikkritik am Anfang des 20. Jahrhunderts, Wiener Kreis, Alfred Ayer, also die Neupositivisten, die ja zeigte, dass es in der Philosophie viele Sprechen gibt, was eigentlich gar keinen Gegenstand hat. Nun, das ist eigentlich das beste Beispiel, das du haben kannst. Also ich definiere das Absolut als das, was nicht definiert werden kann. Übrigens, ich sage nicht, dass diese Behauptung als solche sinnlos ist, weil ich kann die ja äußern und Sie wissen auch, was gemeint ist. Aber wenn ich jetzt denke, dass ich damit das Absolute, also auch nur einen Schritt näher zur Erkenntnis gebracht habe, dann irre ich mich gewaltig. Ich werde das aber später noch ausführen. Also eins, ein semantischer Trugschluss. Zweitens, er hat ja als seinen Ausgangspunkt die Vielheit der Philosophien. Also ein sehr kluges Ausgangspunkt, weil da liegt ja gerade das Problem. Aber er macht einen methodischen Fehler, wenn er die Allgemeinheit des Prädikats reifiziert. Also er stellt fest, dass man von allen Philosophien etwas sagen kann, das sich aber nicht in der Philosophie, von dem du es gerade aussagst, ausschöpft. Wenn ich ein Beispiel habe, wie ich kann sagen, diese Tasche ist etwas, dieser Kugelschreiber ist etwas, ich bin etwas, der Stuhl ist etwas. Ja, das sind alle wahre Behauptungen. Und ich würde nachher zu dem, das sind also, ich baue so ein allgemeines Prädikat auf. X ist etwas, Y ist etwas, Z ist etwas. Und ich würde nachher zum Schluss kommen, aha, also in X, Y, Z ist etwas als den eigentlichen Gegenstand wirksam. Dann sage ich, hä? Nein, weil X und Y, und X ist nicht Y. Und dass ich jetzt sage, X ist etwas und Y ist etwas, das ist nur auf der Prädikatsebene, ist meine Leistung. Wissen Sie, Begriffe kann man mit tun, was man will. Also ich kann zwei Gegenstände nehmen, die realiter nichts miteinander zu tun haben, und ich kann die unter einem Begriff fassen. Ich kann ja auch nehmen A und nicht A, und ich nehme die zusammen unter dem Begriff Widerspruch. Ja? Also A und nicht A, die beißen sich in der Realität. Aber in meine Behauptung Widerspruch beißen sie sich gar nicht. Also, den Fehler, den er macht, dass er zwar eine allgemeine Eigenschaft feststellt, aber diese reifiziert. Er sagt, aha, ich sehe von jeder Philosophie, dass sie sich immer, also ich sehe, dass Philosophien sich ganz verschiedentlich gestalten. All diese Philosophien können Philosophie genannt werden. Also was ist jetzt Philosophie in all dieses Philosophische? Etwas, das sich immer anders gestalten kann. Die absolute Freiheit. Und die absolute Freiheit wirkt in alle Philosophien als ihr eigentlichen Träger. Das funktioniert nicht. Ja? Also, auch hier wieder, ich bin nicht der, das ist ein Trugschluss, der sehr oft gemacht wird. Und in der Scholastik hat man dafür eine sehr klare Begrifflichkeit. Da sagt man, was hier verwechselt wird, ist der Modus cognoscendi mit dem Modus essendi. Das heißt, die Art und Weise, wie etwas erkannt wird, wird verwechselt mit der Art und Weise, wie etwas ist. Man kann es auch ein bisschen lustiger formulieren. Wenn man diesen Fehler macht, nimmt man sich selbst doch sehr seriös, weil man quasi seine Betrachtungsweise für das Ding selbst nimmt. Und vor allem idealistische Philosophen machen sich daran schuldig. Hegel wäre auch ein deutliches Beispiel. Die sagen selbst, nein, nein, wir tun das nicht. Aber an den Früchten kennt man den Baum. Und hier kann man auch sehen, was da philosophisch rauskommt. Weil drittens, er macht einen historischen Fehler. Also ein nicht reparierbarer historischer Fehler. Ich formuliere es gerade so, weil er behauptet, dass die Philosophie so verschiedentlich sei, dass sie quasi durch jedes philosophische Standpunkt hindurchgeht. Jetzt haben wir ihn bei der Gurke. Weil, wie kannst du das überhaupt behaupten? Also, historisch zumindest nicht, weil es gibt keine unendliche Anzahl von Philosophien. Und was machst du mit den Philosophien, die kommen? Also die Behauptung, die er aufstellt, und das werden wir später noch sehen, das hängt mit seinem Systembegriff zusammen, das werde ich in der nächsten Woche sagen, würde er behaupten, das setzt voraus, dass quasi jede a priori mögliche philosophische Position darin vertreten ist. Das kannst du behaupten, aber dann geht es nicht um die historische Position. Weil, wenn du jetzt mal eine Geschichte der Philosophie schreibst, ja, und du stoppst jetzt und du springst mal 100 Jahre in die Zukunft und du schreibst dann weiter, dann wirst du sicherlich Philosophien finden, die in der jetzigen noch nicht aufgenommen seien. Und nachher immer wieder. Weshalb? Das wissen wir jetzt ja schon. Philosophien haben ja mit Begriffskonstruktionen zu tun und etwas Freieres als Begriffskonstruktionen gibt es nicht. Wenn jetzt ein Philosoph behauptet schon, aha, jetzt gibt es keine neuere Philosophie mehr, wäre das auch wieder eine neue Philosophie. Also insofern ist der, wo er drüber redet, also das ist ein Non-Gegenstand. Jetzt würde ich sagen, ja, das ist genau, wo die Philosophen drüber reden. Wir müssen deshalb versuchen zu verstehen, was eigentlich mit dieser Position impliziert ist. Also welche Betrachtung der Wirklichkeit er mit dieser Auffassung der Philosophie quasi versucht, salonfähig zu machen. Jetzt habe ich noch 5 Minuten. Weil das wäre jetzt eigentlich ein guter Schluss. Aber vielleicht tun wir so, ich halte hier inne und gebe Sie Gelegenheit, noch mal eine Frage zu stellen. Bitte. Ja.
Und sagt, dass Begriffe gerade nicht interessant sind für die Philosophie.
Sagt er für die Philosophie oder für die Wissenschaft?
Er sagt, sie sind überhaupt nicht interessant.
Ja, aber ich denke, wenn Popper schreibt, dann schreibt er eigentlich nicht über die Philosophie. Popper schreibt, er philosophiert eigentlich. Und worüber er schreibt, sind Wissenschaftspraktiken. Und lass wir mal ehrlich sein, Popper ist in der Tat nicht jemand, der an Definitionen hängt, aber dennoch versucht, sehr klar und deutlich zu schreiben. Das ist, was er sich selbst als Maxime gemacht hat. Und gerade in diesem Schreiben über Wissenschaft ist er praktisch als Philosoph tätig. Und ich meine, der eine würde das definieren nennen, der andere würde das klar sprechen nennen. Über Begriffe müssen wir jetzt also nicht zu viel diskutieren. Also, ich sehe also, was Popper betrifft, kein Problem. Gibt es noch weitere Fragen? Dann seid ihr gelöst für heute. Tschüss. Also die Teilnehmerlisten, die liegen hier auf dem Tisch.